Hallo zu unserer neuen Folge.
Schön, dass ihr da seid. Heute geht's um, die Beziehung von Startups und Unternehmen, Konzernen und wie die gut zusammenarbeiten können und am Ende auch um unser aller Lieblingsthema Bürokratie.
Ja, wir sind heute mal in Frankfurt unterwegs. Wir sind in Köln, aber unser Gast kam aus Frankfurt. Mal was Außergewöhnliches, ein Startup-Hub aus Frankfurt. Man hört ja sonst nur aus München, Aachen, Berlin. Heute geht's mal um Frankfurt.
Ja, Charlie Müller von Futury, er ist der Mitgründer und Geschäftsführer und die kaufen sich jetzt nicht ein bei Startups, sondern die sind eher so fleischgewordene Tinder. Verklüpfer. Das fleischgewordene Tinder zwischen Unternehmen und Startups.
Genau. Hat ein Unternehmen ein Problem, geht es zu Futury.
Genau.
Und lässt es lösen über Startups.
Genau. Futury sucht und scoutet dann das passende Startup. Und diese Startups, haben wir heute dann noch einmal gelernt, erhoffen sich einerseits ein bisschen was von diesen 500 Milliarden Infrastrukturpaket an Impulsen, die auch dann für sie zugänglich irgendwie sind, in Form von Aufträgen womöglich, und andererseits auf weniger Bürokratie.
Ja, und sie hoffen auch oder freuen sich jetzt so halb auch, dass dieses nicht in Rüstung investieren auch quasi weg ist. Das war eine Zeit lang wohl ein Problem oder ist immer noch. Und natürlich Letzteres, was Frauke gerade sagte, Bürokratieabbau, das mit dem ganzen vielen Geld nicht vergessen wird zu transformieren.
8 bis 10 Wochen dauert es, bis man wohl eine Steuernummer als Startup bekommen kann. Das kann dann etwas zu lange sein, wenn man schon eigentlich ins Doing gehen möchte, wenn es gut läuft. Wobei, ehrlicherweise muss ich sagen, bei 8 bis 10 Wochen, das ist lange, aber ich habe Schlimmeres erwartet in Deutschland.
Ja, die Frage ist, ich hätte gedacht, man beantragt dann zuerst die Steuernummer, aber wahrscheinlich darf man das erst zuletzt machen. Und das ist schon, ich glaube, man kann gar nicht so blöd denken, wie das in der Bürokratie funktioniert oder nicht funktioniert.
Ja, ist aber auch nur ein Beispiel von vielen, was ist das hier und da noch schwer macht. Deswegen war der ganz klare Wunsch von Charlie, dass mit den vielen Geld, was womöglich jetzt kommen wird an Investitionen, an Sondervermögen etc., die Reformen nicht vergessen werden. Ich glaube, das würden auch Mittelständler und Großkonzerne unterschreiben. Und was Futury sonst noch so macht und wie das Ganze funktioniert, hört ihr natürlich jetzt in unserer neuen Folge.
Ja, abonniert uns und bewertet uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy war ein Nokia 3310.
Welche App ist am häufigsten in Gebrauch bei dir?
Oh, also neben den Klassikern wie jetzt irgendwie WhatsApp und E-Mail bin ich ein sehr großer Fan von der Google Search App, die dir deinen personalisierten Newsfeed anzeigt. Da kriegst du alle Nachrichten kuratiert, so wie du sie lesen willst.
Ah ja, welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Da würde ich beamen. Da kann man dann die physischen Meetings ohne den Reisestress machen. Also das wäre für mich die perfekte Kombination aus Teams-Meeting, aber Leute trotzdem noch treffen.
Ja. Teams-Beams.
Teams-Beams.
Irgendwie sowas, ja.
Wer ist aus deiner Sicht so der technologische Vorreiter, Vordenker oder Vordenkerin?
Viele von denen haben sich ja so ein bisschen jetzt gerade politisch irgendwie ins Abseits geschossen, wen ich aber nach wie vor...
Ich weiß nicht, wen du meinst.
Ja, den hätte ich vielleicht bis vor einem Jahr auch noch genannt, aber wen ich sehr spannend finde, ist der Alex Karp. Das ist der Gründer und CEO von Palantir. Eine sehr interessante Persönlichkeit, der mit Palantir was Spannendes aufgebaut hat, aber wie wenigste wissen, in Frankfurt mal promoviert hat, hier in Deutschland.
Okay.
Ja, kenne ich noch nicht, aber ich kenne halt Peter Thiel. Nee, kennen auch nicht, aber.
Ah, vom Namen. Und viel wichtiger ist heute der Name Charlie Müller. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Sehr gerne. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Du warst viel in der Beratungsbranche unterwegs, bevor es zu deinem heutigen Job gekommen bist. Du warst dann aber auch, meine ich gesehen zu haben, an der EBS-Uni unterwegs als Head of Change Management. Also da hast du dann, weiß ich nicht, die Beratung vielleicht ins Tun angewendet, je nachdem. Vor allem bist du jetzt aber Gründer und Managing Director von Futury, ein Zungenbrecher. Wir nehmen am Freitagnachmittag, späten Nachmittag auf. Und die Uhrzeit ist das dann schon ein Zungenbrecher, Futury. Wer oder was ist das?
Ja, Futury setzt sich tatsächlich zusammen aus The Future Factory und so kam dann diese Wortneubildung zustande. Und ja, wer ist das? Was machen wir? Wir sitzen hier im wunderschönen Rhein-Main-Gebiet, genauer zu sein in Frankfurt. Uns gibt's auch schon seit mittlerweile 8,5 Jahren. Mhm. Und wir kümmern uns eigentlich als Innovationsökosystem-Plattform um Technologie-Innovation mit einem Fokus Startups und Industrie. Also wie ich diese beiden Welten immer wieder zusammenbringe, dass Technologien, Ideen, Produkte von Startups schnell Anwendung finden. Und so bespielen wir dieses gesamte Ökosystem hier aus der Rhein-Main-Region und ein bisschen darüber hinaus.
Wie kann man sich das vorstellen? Hast du mal ein Beispiel? So, weil ist immer Industrie dabei oder wie läuft das?
Tatsächlich, das war sozusagen unsere Besonderheit über all die Jahre, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht dieses Innovieren im luftleeren Raum, sondern wir fangen tatsächlich auf der Industrieseite an und haben sehr großes, breites Netzwerk aus der Industrie und hören da mal rein, an welchen sozusagen technologischen Challenges arbeitet ihr gerade? Wo würdet ihr euch externe Impulse wünschen, wo ihr vielleicht intern nicht weiterkommt? Unternehmen sind ja häufig gut da drin, so diese inkrementelle Innovation hinzubekommen, Produkte sozusagen weiterzuentwickeln. Aber wenn es um echte Geschäftsmodellinnovationen geht oder auch Disruption, ist häufig natürlich Hilfe von außen sehr reizvoll. Und diese Probleme bereiten wir strukturiert auf und dann scouten wir wirklich Deutschland und europaweit Startups, die mit ihrer Lösung genau dazu passen. Und unser Job ist eigentlich, diesen Scouting-Prozess zu managen und dann aber auch den Prozess zu moderieren, wie die zusammenarbeiten in verschiedenen Formaten, Programmen, die wir Futury anbieten, sodass bestenfalls am Ende ein direkter Pilot in der Industrie rauskommt, also die Startups wirklich diese Anwendungsfläche sofort finden. Und da helfen wir, glaube ich, auch den Startups, weil das ist natürlich als kleines Unternehmen schwer, überhaupt zur Industrie durchzudringen, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Und das ist so ein bisschen unser Job und auch unser Verständnis.
Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wie bist du drauf gekommen? Aber das scheint bei dir dann ja eigentlich so ein bisschen vorgegeben, wenn man aus der Beratung kommt, dann hast du die Probleme der Unternehmen vielleicht gesehen und dann kam dir die Idee oder wie? Wie kam es dann dazu?
Ja, das ist auch ein Teil. Also da, ohne jetzt den Lebenslauf aufzuarbeiten, habe irgendwann mal, ich sag mal so ein bisschen klassisch beinahe langweilig, BWL noch Jura in einem Nebentrack studiert und war dann in Unternehmensberatungen unterwegs. Da kriegst du natürlich schon vieles mit über verschiedene Industrien und Branchen, woran gearbeitet wird. Und dann, du sprachst eben das Thema Apps Universität an. Ich bin dann aus der Unternehmensberatung zurück zu meiner ehemaligen Uni, wo ich auch studiert habe, Alma Mater, als es dieser Uni mal nicht so gut ging. Mhm. Und habe geholfen, diese Uni sozusagen zu restrukturieren und einen neuen Eigentümer zu finden, sodass die Uni mal wieder in ein sozusagen positives Wachstumsszenario kommen kann für die Zukunft. Und aus dieser Uni-Perspektive damals haben wir uns mal diesen Startup-Markt angeguckt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war das Thema sehr virulent, aber auf der anderen Seite auch sehr unstrukturiert. Und wir haben gerade gesehen, als Uni redest du viel mit den jungen Talenten, die alle Richtung Entrepreneurship irgendwie was machen wollten. Und die Industrie hatte noch überhaupt keinen Modus gefunden. Wie kann ich denn mit diesen komischen jungen Firmen arbeiten? Und das war so ein bisschen der Gründungsimpuls zu Future, dass wir gesagt haben, diese beiden Welten wollen wir strukturieren und zusammenbringen, dass dieser Austausch einfach besser funktionieren kann. Und das waren vielleicht so die beiden Impulse, Industrie aus der Beratervergangenheit, aber auch dieser Uni-Blick damals aus meiner Zeit dort.
Aber das ist ja jetzt nicht neu, dass die Industrie, eine Maßnahme kennen sie ja, sie kaufen einfach Startups auf und machen sie dann kaputt, im schlimmsten Fall. Also das gibt es ja schon immer. Ne? Also,
das ist der eine Weg.
Das ist der eine Weg, den sie gut können, einverleiben. Und dann gehen sie natürlich kaputt, weil der, wie du schon richtig sagst, disruptieren können die Unternehmen nicht. Ne? Und wenn ich ein Startup einverleibe, dann ist es auch tot, oder? Ist das die Erfahrung? Und dann macht man jetzt einen anderen Weg und sagt, die bleiben dann draußen?
Das ist tatsächlich eine der vielen Erfahrungen. Das ist ja, was vielfach passiert ist. Es gab ja diese ganze Zeit, wenn man da so ein bisschen historisch reinguckt, da sind alle großen Unternehmen, DAX-Konzerne, aber auch andere große Unternehmen nach Berlin, haben die Gründungs-Innovationszentren, Startup-Hubs eröffnet. Schon da hat sich ja die Frage gestellt, natürlich gehst du dahin, wo jetzt eine Szene entsteht, das war damals ganz klar Berlin, aber es ist natürlich weit außerhalb von deinem ursprünglichen Geschäftsmodell. Und ist ja die Frage, kriegst du das zurückgekoppelt in dein eigentliches Geschäft? Es wird vielleicht von deinem Headquarter, was irgendwo mal im Ländlichen ist, beim Mittelständler, immer so gesehen, was machen die da in Berlin in diesem Startup-Hub? Und dann gab es eben den Modus, ja, wir kaufen einfach Startups auf, aber dann kann so ein Unternehmen das natürlich auch schnell absorbieren und dann geht Kultur kaputt, die Gründer gehen von Bord. Da muss man, glaube ich, aufpassen. Und da haben wir eben gesagt, hier wollen wir andere Wege anbieten. dass wir Probleme aus dem echten Kerngeschäft nehmen. Also woran arbeitet ihr, um ein Beispiel zu nehmen? Wir arbeiten viel mit der deutschen Bauindustrie zusammen. Mhm. Und dass man uns sich dort mal anguckt, die haben sich Themen anguckt, CO2-neutraler Beton, da ging es um das Thema Gebäude, Energieeffizienz, wenn es um Sektorenziele im Bereich Nachhaltigkeit geht. Das ist ja das Kerngeschäft. Und wenn wir dann Startups suchen, die passgenau eine Lösung anbieten können, kannst du natürlich anders diesen Zusammenarbeitsmodus definieren, weil auch jeder auch im Laien-Business den Mehrwert erkennt. Und du bist nicht in dieser binären, ich kenne sie nicht oder ich kaufe sie Logik, sondern wir haben sozusagen einen echten Anlass, hier zusammenzuarbeiten.
Und woran verdient ihr euer Geld? Also ihr bekommt das dann von dem großen Unternehmen sozusagen, dass dann die Ideen vom Startup sucht, wo dann irgendwie eine Partnerschaft oder eine Kooperation oder was auch immer entsteht? Oder woran verdient ihr jetzt konkret?
Genau, also wir sind wirklich, oder andersrum, die Unternehmenspartner beauftragen uns, das zu tun. Mhm. Das ist auch von unserem Geschäftsmodell. Die zahlen dann das Geld an uns und wir stellen damit die Programme bereit, all das, was wir für die Startups brauchen. Wir nehmen auch keinerlei Anteile an den Startups, wenn du so klassisch so Incubator, Accelerator, die nehmen ja dann häufig oder haben sie früher noch viel Anteile genommen, das machen wir nicht, sondern verstehen das wirklich als inhaltliche Aufgabe. Und wir haben damals auch Futury, vielleicht zurück zu unserer Gründungsgeschichte, unterhalb einer Stiftung, der Wertestiftung aus Frankfurt gehangen. Wir sind selber eine normale kommerzielle GmbH, also eine GmbH, keine GmbH. Aber ich habe mal so ein bisschen dieses Wort geprägt, wir sind quasi gemeinnützig. Unser Auftrag ist ein inhaltlicher. Wir müssen eine schwarze Null hinbekommen, also auch unser Geld am Markt verdienen. Ich glaube, wenn es umsonst ist, macht jeder gern mit. Aber ich muss eben keine Shareholder bedienen und Geld ausschütten und maximal könnte ich es einer Stiftung geben. Mhm. Und deswegen auch keine Anteile, sondern wirklich dieser inhaltliche Auftrag, Startups zu helfen, zur Industrie zu kommen und Probleme für die Industrie zu lösen.
Ich möchte trotzdem nochmal zu dem Punkt vorher. Wir hatten das Beispiel, dass die Unternehmen früher oder häufig immer noch Unternehmen aufkamen, Startups, dann gehen die daran zugrunde. So, jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Baustoffindustrie, hast du gesagt, die entwickeln dann für ein, zwei Unternehmen tolle Beton, die dann CO2-neutral, und dann freut sich das Unternehmen, super, ich kaufe trotzdem das Startup, ob damit diese tolle Idee mir gehört. Also, oder wie läuft das denn dann? Also, die erfinden was Tolles und dann, was passiert dann damit? Das Startup hätte ja Interesse dran, das zu skalieren und für viele Unternehmen anzubieten. Das eine Unternehmen, was den Auftrag gegeben hat, hat Interesse dran, diese tolle Idee für sich zu behalten, um diesen Markt zu bedienen, ne, als einziger das zu haben. Oder so stelle ich mir das im Leben vor.
Aber ja, also der Case, wie wir drauf gucken, vielleicht löst es das ein bisschen andersrum auf. Wenn die Startups Finanzierung suchen und zu einem Venture Capital, ob Business Angel oder später Venture Capital Fund gehen, fragen die natürlich, hast du Traction? Also hast du schon Kunden gewonnen? Machst du erste Umsätze? Was kannst du mir hier wirklich zeigen? Funktioniert dein Produkt? Mhm. Wenn wir eben diesen Schritt vorher sie eben mit der Industrie vernetzen und sei es am Anfang, es kann ein Pilotprojekt sein, was noch unbezahlt ist, häufig fließt aber auch schon Geld für Entwicklungskosten, dann habe ich schnell meinen Skalierungscase mit Venture Capital. Und was wir festgestellt haben, natürlich, die Unternehmen haben sich ja auch fortentwickelt. Die haben ja auch verstanden, ich habe nichts davon, wenn ich ein frühphasiges Startup kaufe, dann absorbiere, weil dann geht ja auch die Innovationskraft verloren, wenn die paar Key People das Unternehmen verlassen. Also haben sie auch verstanden, es ist vielleicht ein Vorteil, wenn ich früh in der Entwicklung bin, schnell lerne, in meine Produkte oder Abläufe, Produktionsprozesse integrieren kann, das Startup dann skaliert und wächst, aber ich bin viel früher in der Innovation beteiligt, als wenn ich entweder zu lang warte oder sie ganz früh kaufe. Also da hat sich auch, muss man fairerweise sagen, die Unternehmenswelt natürlich deutlich weiterentwickelt. Das ist nicht so, dass sie heute noch mit diesem binären Modell draufschauen. Was wir aber auch gemacht haben, und das zeichnet uns vielleicht aus, und das ist so ein bisschen eine andere Antwort auf die Frage, wir sind sehr schnell dazu übergegangen, das nicht nur für einzelne Unternehmen zu machen, sondern viel, viel stärker in das Thema Wertschöpfungsketten reinzuschauen. Also klassische industrielle Wertschöpfungsketten. Ich bleibe beim Bau, da haben wir die Planer, die Architekten, dann die Grund- und Rohstoffe, die man an einem Bau braucht. Die Gewerke, den Generalunternehmer, den Betreiber bis zum Rückbau und Recycling des Materials. Und haben gesagt, wenn wir die Wertschöpfungskette am Tisch haben, können wir auch mal die strukturellen und systemischen Probleme angehen. Und da sind wir, glaube ich, sehr stark in diese Industry Verticals dann reingegangen. Und da stellt sich die Situation schon anders dar, weil nicht mehr nur ein Unternehmen am Tisch sitzt, sondern halt eben viele. Für das Startup hat es den Vorteil, du kannst es schnell durch eine gesamte Wertschöpfungskette wirklich vertesten, ob dein Produkt funktioniert. Und ist für die Unternehmen so eine Art Risk Mitigation, dass sie wissen, auch sozusagen auf der Einkaufsseite, aber auch auf meiner Kundenseite, die ziehen am gleichen Strang und wir können hier gemeinsam innovieren.
Ja, finde ich ganz spannend, was du sagst. Das habe ich auch schon vor ein paar Jahren mal gehört, dass es da so einen Wandel gibt, dass man das Ökosysteme oder auch Partnerschaften, Kooperationen, offene Netzwerke immer wichtiger sind, dass Firmen, auch Mittelständler immer mehr dazu tendieren, doch mal Wissen zu teilen und nicht so auf den Inseln sitzen, weil man damit eben am Ende nicht vorankommt. Das ist das dann am Ende, ne?
Ja, und es ist ja auch natürlich die ganze, es ist ein riesen Lerneffekt, also auf allen Seiten und genauso auf der Unternehmensseite. Die Erfahrung, die viele mit ihren Tech-Hubs, Startup-Hubs gemacht haben, da ist ja auch, wenn es die vielleicht in der Form nicht mehr gibt, vieles auch geblieben an Learnings. Und wo Fehler gemacht wurden, die aber dazugehören, die ganz normal sind. Und dieses Öffnen in Ökosysteme, Open-Innovation-Ansätze, es ist sehr viel sozusagen normaler geworden, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Und funktioniert sehr, sehr viel besser mittlerweile.
Vielleicht liege ich da falsch, aber erinnert mich so ein bisschen an, komm mal wieder nach Berlin, Maschinenraum. Mhm. Kennst du den Maschinenraum? Also ich glaube, das ist auch so ein ähnliches Konzept, ne? Viele Mittelständler versammeln sich dort und man entwickelt gemeinsam irgendwas, ne? Eine Lösung oder so. Das, ich glaube, die hatten auch so eine Richtung.
Ja.
Wo findet ihr denn eure Startups? Also die liegen jetzt nicht auf der Straße rum. Also wie geht ihr da vor?
Das ist wirklich halt sehr sozusagen themenspezifisch, branchenspezifisch und wo wir über sozusagen verschiedene Kanäle. Einmal ist es wirklich Pull, wie wir es beschreiben. Also wir suchen aktiv, gehen in Active Search über verschiedene Software-Tools, über Crawler, dass wir sobald irgendwo Startups, Forschungsteams kommen, dass wir die sofort entdecken, entsprechend auch ansprechen, anschreiben können. Und natürlich das andere auch über klassisches Marketing an den Universitäten, Mund-zu-Mund-Propaganda über die Unternehmen, Social Media, LinkedIn, you name it. Diese beiden Kanäle bedienen wir, um eben viel einzusammeln. Wenn wir für ein so ein Ökosystem scouten, gucken wir uns circa 300 bis 350 Startups an. Dann filterst du durch, was passt genau zur Problemstellung. Dann guckst du an, welche Stage haben die, wie kompatibel sind die auch mit so einem Programm, was suchen die. Und dann gehen wir aber auch sehr stark wirklich in die direkte Ansprache und führen auch qualitative Interviews mit den Startups, um herauszufinden, ob sie passen. Und fairerweise müssen wir natürlich auch ein bisschen unser Programm verkaufen, dass die Startups Lust haben mitzumachen. Das ist ja alles kein Selbstläufer. Und da, ja, von Technologie über klassisches Marketing nutzen wir tatsächlich alles.
Ich hatte ein Beispiel gelesen von euch, KI in Aufzugswartung. Das ist ja so ein, habt ihr auch, ne, so eine Geschichte. Digital Spine oder wie das Unternehmen heißt?
Genau, das war es. Es gibt vielleicht noch da, um das zu komplementieren, weil das tatsächlich häufig verwechselt wird. Es gibt Futury, das sind wir. Wir sind sozusagen diese Factory. Und dann gibt es Futury Capital, die nicht umsonst auch unseren Namen tragen. Das ist eine Venture Capital Firma. Die ist eigentlich dazu da, das, was wir vorne entwickeln, in dieser, ich nenne es jetzt mal Factory, wo wirklich Ärmel hoch und ne, innovieren, Produkte, Coaching. Und dann gibt es Future Capital auf der anderen Seite, die können genau in diese Lösung investieren, die können aber auch ihre Pipeline ist breiter in andere Lösungen investieren. Und dort war zum Beispiel Digital Spine eines der Investments, aber auch wieder aus diesem, sozusagen, das Thema Aufzugswartung passt natürlich wieder gut in diesen Construction- oder Facility-Sektor rein. Sind zwei getrennte Firmen, aber wir arbeiten eng.
Aber gehören sie nun zu euch oder nicht?
Genau, ein Investment von Future Capital, das ist sozusagen ein klassischer VC-Fund und wir auf der Future-Seite, die eben diese Industrieprogramme machen. Das sind zwei Teile davon, ja.
Ja, da muss man aufpassen. So viel
ja. Da muss man aufpassen. Aber ihr wurdet doch von der, also ihr seid dann bei der Frankfurt School angesiedelt, ne?
Genau, für uns gab es jetzt eigentlich einen großen Change letztes Jahr.
Ja, genau.
Da kam ja vom Bundesministerium, vom BMWK, von Robert Habeck aus Ampelzeiten das Thema Leuchtturmwettbewerb Startup Factories. Und hier aus der Rhein-Main-Region haben sich 4 Universitäten zusammengetan. Das ist eben die gerade erwähnte Frankfurt School of Finance and Management, die Goethe-Universität, die TU Darmstadt und die JGU Mainz. Und diese 4 Universitäten haben gesagt, auch wir möchten an diesem Leuchtturmwettbewerb teilnehmen und eine dieser Startup-Factories nach Rhein-Main holen. Und das sind jetzt eben wir Futury. Wir haben zwar eine Historie von 8 Jahren, aber haben sozusagen die Firma dann dort eingebracht in diesen Antrag und sind jetzt die Entität, die dann final auch den Antrag beim BMWK stellt, um eine der deutschlandweiten Startup-Factories zu werden. Das war für uns der große sozusagen Shift von der Stiftung, wo wir mal gegründet wurden, in das neue universitäre Konsortium, um eben auch an dem Wettbewerb teilzunehmen.
Und was haben, sag mal, die Stadt Frankfurt oder die Frankfurt School, was ist deren Intention? Also wollen die, haben die jetzt vor, so Richtung München zu schielen, Berlin oder Aachen, da Konkurrenz aufzubauen oder mitzumischen?
Also ich glaube, das muss mindestens der Anspruch sein, und das ist er auch. Ist natürlich, wenn du hier aus der Rhein-Main-Region kommst, also konkret Darmstadt, Mainz und Frankfurt, du hast einen der wirtschaftsstärksten Räume in ganz Deutschland. Es ist einer der Konnektivitätspunkte von Verkehr, Flughafen. Wir haben den größten Internet-Datenknotenpunkt der Welt. Und jetzt muss man ehrlich sein, im Bereich Entrepreneurship, Startups hat sich die Region vielleicht in der Vergangenheit nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert. Und München ist natürlich ein Vorbild, ein Blueprint. Wir wollen schon unsere eigene Factory bauen, also es ist nicht eins zu eins kopieren, aber selbstverständlich kann man vieles der Learnings dort übernehmen, der Strukturen, vieles, was da geschaffen wurde. So ist ja auch so ein bisschen dieser Bundeswettbewerb angelegt. Und die Ambition der Universitäten ist ganz klar, die sozusagen Wissenschaft zu öffnen, also das, was wirklich an Forschung da ist, an Forschern auch, an Patenten, da ist eine Menge da, aber das müssen wir jetzt sozusagen unternehmerisch überführen, um daraus neue Startups, Geschäftsmodelle, Produkte zu machen, die eben auch aus der Region kommen, dann aber auch hier vor Ort bleiben und nicht sofort alle abwandern, weil woanders bessere Ökosystembedingungen sind.
Ihr seid jetzt seit 2015 unterwegs.
Ja.
Wie hat sich das jetzt so seit der Zeit entwickelt, was jetzt, sage ich mal, die Nachfrage von den Unternehmen, also von euren Unternehmenskunden jetzt angeht? Merkt ihr, dass jetzt die letzten 2 Jahre, sage ich mal, Rezession und Krise und so war? Dann war ja auch noch Corona, war jetzt auch nicht so lustig. Also habt ihr das dann sehr gespürt oder ist das dann, sage ich mal, dann das Motto, in der Krise investieren wir und suchen noch mehr die Nähe zu Startups?
Also ich muss sagen, die Corona-Zeit war natürlich eine echte Herausforderung. Also gerade für jetzt Future mit unserem Geschäftsmodell. Wir leben davon, Menschen zu Zusammenarbeit zu bewegen, dass sie sich austauschen. Das geht auch nur auf einer Vertrauensbasis. Aber ich glaube, da hat irgendwie auch die Industrie, aber auch die Startups schnell geswitcht auf, ne, die Teams und Zoom-Meetings, die wir alle kennen. Es war eine Herausforderung, aber es hat geklappt. Das, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, ist tatsächlich, da merken wir einen größeren Impact, weil durch das sozusagen Rezession in Deutschland, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit Energie und all den verbundenen Unsicherheiten führt natürlich dazu, dass sich Unternehmen auch ihre Strategien anpassen, dass sie ganz simpel Kosten sparen müssen. Und das ist auch keine Geringschätzung für Innovation, aber manchmal hat man einfach irgendwie sozusagen Notwendigkeiten, auch wirtschaftliche. Und das merken wir schon sehr stark, dass es auch für Startups schwieriger wird, da durchzudringen, die Pilotprojekte zu bekommen, die Investitionen. Das Thema Zinswende spielt natürlich auch mit. Früher saß das Geld sehr locker, da konnte man für Venture Capital schnell Investoren finden. Auch das ist nicht mehr ganz so einfach. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, vielleicht war es aber auch eine kleine Bereinigung im Markt, der doch vorher auch sehr, sehr, sehr heiß gelaufen ist und es gab Geld für alles und jeder wollte mitmachen. Und vielleicht ist auch einfach ein Stück weit wieder ein bisschen Realismus eingekehrt. Und durch die Initiativen, es gibt ja 2 maßgebliche, diesen Leuchtturmwettbewerb Startup Factories und die Win-Initiative, die eben Wagniskapital auch bereitstellt, dadurch merkt man gerade schon deutliche Impulse nochmal, die auch nicht nur auf der Finanziererseite, auch auf der Industrie- und Unternehmensseite da wieder irgendwie neue Aktivität hervorrufen.
Was spielt Nachhaltigkeit für eine Rolle? Ich glaube, du hast mal kritisiert, ne? Risikoaversion von deutschen Venture-Kapitalisten. Was spielt das jetzt für eine Rolle, gerade aktuell, wo so viel diskutiert wird? Seid ihr da größer unterwegs in dem Bereich?
Wir haben tatsächlich die Programme, die ich eben erwähnte, wo wir über die Wertschöpfungsketten arbeiten, sozusagen hatten den Fokus wirklich Sustainable Innovation. Also ein bisschen unser Core-Belief, würde man es jetzt neudeutsch nennen. Wir werden genügend Zeit, Geld und Ressource brauchen, um die alten, nicht nachhaltigen Geschäftsmodelle zu transformieren. Wir können uns eigentlich nicht erlauben, neue zu gründen, die nicht per se nachhaltig sind. Mhm. Aber für uns, wir denken das integrativ. Das ist nicht dieser Trade-off, du bist entweder nachhaltig oder profitabel, sondern man kann ja häufig mit nachhaltigen Produkten Geld verdienen. Das fängt an, Regulatorik verlangt ist. Wir haben ein Startup hervorgebracht, die heißen Recider. Die verdienen ihr Geld mit der Regulatorik rund um Plastik und Plastikverpackung, indem sie Unternehmen helfen, dort bessere Verpackung zu designen. Davon profitieren die Unternehmen, das Startup hat damit sein Geschäftsmodell. aber auch die Unternehmen, die Kunden, Konsumenten fragen es nach. Ich würde zustimmen, das hat gerade so in der öffentlichen politischen Debatte so ein bisschen so ein Backlash gegeben, wo wir noch vor ein paar Jahren sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen haben, ist es in den Hintergrund gerückt. Dennoch, alle Startups, mit denen wir arbeiten, und das ist eigentlich so ein bisschen für mich die gute Nachricht, die haben das integriert in ihrem Geschäftsmodell. Für die ist es keinerlei Entweder-Oder und sagt, wir machen jetzt ein Startup mit fossilen Geschäftsmodellen und so, was kostet die Welt? Das erleben wir eigentlich gar nicht mehr. Das ist wirklich die totale Ausnahme.
Wenn wir beim Thema sind, was kostet die Welt, vielleicht ist das auch noch ein bisschen zu früh für euch, aber wenn ihr hört, dass die wahrscheinlich neue, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wahrscheinlich neue Regierung, Schwarz-Rot, 500 Milliarden in Infrastruktur geben will, das generiert natürlich dann am Ende auch Aufträge. Du hast Bauindustrie etc. schon genannt. Ist es dann für dich so ein gutes, hoffnungsvolles Zeichen, was dich auch positiv stimmt? Oder denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott?
Ja, also ich glaube, wir gucken uns gerade zwei Implikationen eigentlich speziell an. Natürlich ist das ein enormer Impuls. Also wenn es jetzt tatsächlich beschlossen wird, 500 Milliarden, hinter diesem Infrastrukturbegriff verbirgt sich ja sogar noch ein bisschen mehr, was dort aktuell politisch diskutiert wird. Und das wird natürlich einen deutlichen Impuls setzen für Bauindustrie, wirtschaftliche Aktivität. Aber das kann auch im Bereich Forschung, Entwicklung, Bildung durchschlagen. Und für Startups ist es ehrlicherweise eine gute Neuigkeit, weil sie da auch neue Anwendungen finden und weil dann noch die alte Bundesregierung ja auch beschlossen hat, dass sie den Zugang für Startups, für öffentliche Ausschreibungen etc. deutlich vereinfachen wollen. Es war in der Vergangenheit ja sehr, sehr, sehr schwer, als junge Firma diese Ausschreibungskriterien denen sozusagen nachzukommen. Hm. Das wurde vereinfacht, plus jetzt der Staat wird einfach sehr viel investieren. Das Zweite, was jetzt die Frage, die auch fairerweise wirklich in der Startup-Bubble, nenne ich sie, einfach mal diskutiert wird, es wird ein Sondervermögen für die Bundeswehr geben und das ganze Thema Militär und Defense-Tech. Da haben wir uns in den letzten Jahren ja in Deutschland Jahrzehnten eigentlich vornehm zurückgehalten. Und das ist natürlich ein Thema, was jetzt wieder deutlich hochkommt. Also früher unter ESG-Kriterien konntest du teilweise gar nicht in militärische Dinge überhaupt investieren oder forschen. Es war verboten teilweise. Und jetzt wird da ein neuer Markt in Deutschland entstehen. Und das ja über die nächsten mal wenigstens 10 Jahre mit dem, was jetzt politisch angekündigt wurde. Wie die Antwort genau darauf aussieht, ist, glaube ich, noch ein bisschen unklar, weil viele Akteure sind noch ein bisschen zögerlich vielleicht, weil es vielleicht aber auch die Historie, es gab es halt die letzten Jahre nicht, aber es könnte auch für Deutschland ein völlig neuer Bereich sein, wo auch Startups aktiv werden können, wo Technologien, Innovationen gebraucht werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Ich hätte ein bisschen Sorge, schön, viel Geld ist immer gut, aber dass es jetzt schnell gehen muss und dass dann vielleicht Transformation und notwendige Transformation und Digitalisierung ausbleibt, weil es jetzt schnell gehen muss, so nach dem Motto, hätte ich so ein bisschen Sorge vor, ne? Es muss Bürokratie abgebaut werden und so, aber wenn jetzt schnell viel Geld in den Markt muss, um aufzurüsten oder anderes zu machen, wäre meine Befürchtung, dass das auf der Strecke bleibt.
Das kann sehr gut sein, ja. Es ist natürlich also jetzt beinahe eher eine sozusagen politische Frage. Sozusagen gehe ich mal, wenn ich durch den Haushalt gehe, gehe ich da mal durch verschiedene Positionen und Posten durch. Das Thema Bürokratieabbau, was ja so ein blumiges Wort ist, weil ich müsste es ja mal konkret angehen, weil gerade Startups sind davon enorm betroffen. Also das sind so Sachverhalte, um es einfach mal greifbar zu machen. Du gründest ein Startup in Deutschland, gewinnst vielleicht deinen ersten Kunden, kannst ein Produkt verkaufen, du jubelst, juhu. Jetzt brauchst du, um eine Rechnung zu schreiben, eine Steuernummer vom Finanzamt. Und wenn du gerade gegründet hast, das dauert teilweise 8 bis 10 Wochen, bis du die hast. Jetzt ist dein Kunde ein großer Konzern, der hat 60 Tage Zahlungsziel, dann redest du von einer Liquidität von 4 Monaten, die dir im Zweifel fehlt. Also das ist, wo Bürokratie ein echter Pain ist. Da würde ich mir ganz klar wünschen, und das ist aber auch fairerweise ein ganz klarer Appell, nur weil jetzt Geld aus Sondervermögen und Schuldenbremse da ist, bitte nicht die echten Strukturreformen vergessen, die nötig sind. Gesamtwirtschaft sicherlich auch. Ich gucke jetzt ein bisschen mehr aus der Startup-Brille drauf. Das ganze Thema Buchhaltung, wenn es um Ausschreibung geht, auch wenn es besser geworden ist, was Startups dort an Pflichten haben. Jahresabschlüsse, die sie erledigen müssen, Reporting-Verpflichtungen, da gibt es statistische Erhebungen. Du hast als Startup kein SAP-System, wo du auf den Knopf drückst, da sitzt dann jemand und füllt händisch fürs irgendwie statistische Landesamt irgendwelche Sachen aus. Hier muss eine Bundes-, aber fairerweise auch die Landesregierung dringend ran. Und ich teile die Befürchtung, dass der wirtschaftliche Impuls da so ein Mäntelchen so ein bisschen drüberlegen kann. Ich hoffe nicht, dass das passiert.
Da hoffen wir sehr dolle mit.
Ja, wir auch. Ich auch.
Die Botschaft ging an Berlin von Charlie. Dankeschön.
Ja.
Dankeschön.